Heute zu Gast Dr. Sandro Strössner. Sandro hat sich 2017 niedergelassen und ehrlich gesagt, wir sprechen gar nicht so viel über seine Niederlassung per se, auch ein bisschen. Wir sprechen insbesondere über die Umstände, die Nöte, der Mangel, der Standort Deutschland, was so frustriert, was ist mit Bürokratie, was ist mit Niederlassungsfeindlichkeit, Niederlassungsfreundlichkeit, was machen die KZV und was machen die Kammern, wo sind die Probleme der großen Politik, was ist falsch in der Politik, was ist falsch am Wirtschaftsstandort Deutschland, und wir diskutieren enorm kontrovers und das gefällt mir sehr, so zu diskutieren. Sandro kommt aus der ehemaligen DDR, er ist 87 geboren, seine Eltern haben das System in ihrem kompletten Leben miterlebt und haben Sandro so erzogen, dass er sich nicht einschränken und einklammern lassen soll, und haben mit ihm den Berufswunsch auch sehr früh zusammen ermittelt und erörtert, haben ihn bestärkt, haben ihm geholfen. Und da sitzt es sehr, sehr tief, wenn es so Gängelungen gibt. Und deswegen ist das so ein super Kontrast zwischen uns beiden. Ich komme hier aus dem Norden von Westdeutschland. Ich bin behütet, in Freiheit aufgewachsen. Natürlich fällt es einem dann ein bisschen schwieriger, so manchen Gedanken zu erfassen und sich in die Emotionen rein zu versetzen. Und er kann das aus meiner Sicht extrem gut beschreiben. Und er ist super offen für die Diskussion, für die Ländervergleiche und was wir daraus ziehen. Das heißt, wir haben jetzt mal eine ganze Folge gemacht, wo wir über die Politik gesprochen haben, was verändert werden muss und was man selber auch verändern kann und wo die großen Problembereiche sind. Das ist meines Erachtens eine wirkliche Top-Folge geworden. Und deswegen ist Sandro auch einer meiner nächsten Gäste bei Küste und Kiez, wo wir in unseren 15-Minuten-Einheiten immer Themen tiefer legen und diskutieren. Ich liebe es zu diskutieren, ich liebe es, Argumente auszutauschen. Nur so wird man besser und schlauer. Und dazu lade ich an dieser Stelle schon mal herzlich ein. Aber nun geht es um Sandro Strössner und seine Praxis und seine Ansichten und das wundervolle Gespräch mit ihm. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Herzlich willkommen zur 14. Staffel des Praxisflüsterer Podcastes. In dieser Staffel geht es um außergewöhnliche Gründungsformen. Die Staffel widmet sich der Vielfalt der besonderen Praxisgründung. Wir sprechen mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, die neue Wege eingeschlagen haben, um ihre Praxis zu gründen und zu führen. Ob alles auf einmal mit Ehe, Praxis und Kindern, ungewöhnlichen Kombinationen wie Klinik und Politik oder die Mini-Praxis in bester Lage einer Großstadt, jede Episode bietet inspirierende Geschichten und wertvolle Tipps für euren Praxisalltag. Was sind die besonderen Herausforderungen dieser Gründer? Wie meistern sie außergewöhnliche Situationen und Bedingungen? Wir zeigen, wie Kreativität und Mut zu besonderen Praxisformen führen kann. Lasst euch inspirieren und erfahrt, wie vielfältig der Weg zu einer erfolgreichen, selbstständigen und persönlich geführten Zahnarztpraxis sein kann. In den jeweiligen Episoden habe ich kleine Wikis eingebaut. Die gehen von einer halben Minute bis zu anderthalb Minuten und erklären kurz und knapp, was es zum Beispiel mit den verschiedenen Darlehensformen oder Zinsgebungen auf sich hat. Hier habe ich mir Hilfe von Henry Schein besorgt. Also, wer mehr davon wissen will, ab in die Shownotes. Partner der Staffel ist wie immer die BFS. Ja, hi Sandro. Ich freue mich, dass du mein Gast heute bist.
Hey Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja, Sandro, dann fangen wir mal an wie immer. Wer bist du, wo kommst du her?
Also ich bin in Weißenfels geboren, das ist in der Nähe von Leipzig, 30 Minuten entfernt. Hab dort in meinem Heimatort, dort bin ich zur Schule gegangen, aufs Goethe-Gymnasium, und habe danach in Halle an der Martin-Luther-Universität studiert bis 2012. Danach wollte ich meine Assistenzzeit machen, wieder in meinem Heimatort in Weißenfels. Habe ich dann auch gemacht, ungefähr bis 2017, Oktober, und dann habe ich mich niedergelassen in meiner eigenen Praxis, die ich auch im Jahr 2017 gegründet habe. Und das war ein kompletter Neubau auf einem Grundstück, das war vorher Wald und Wiese, und da arbeite ich und lebe ich bis jetzt.
Abitur, okay. Ab wann wusstest du, dass du Zahnarzt werden willst?
Das werde ich sehr, sehr oft gefragt, tatsächlich. Man kennt das doch so, wenn man in der Grundschule, da werden die Kinder gefragt, was wollt ihr alle mal werden? Und da haben die alle gesagt, ich will mal Feuerwehrmann werden, ich will mal Astronaut werden und sowas oder Polizist. Ich habe nicht gesagt, ich will mal das und das werden. Ich habe gesagt, ich werde Zahnarzt. Also ich hatte den Wunsch schon in früher Kindheit tatsächlich. Aber es ist natürlich nicht so, dass das dann in Stein gemeißelt war, sondern ich habe mir da natürlich ausführlich Gedanken dazu gemacht, mir dann hinterher auch Informationen rangeholt, was jetzt sinnvoll ist. Also es gab dann natürlich auch im Prozess zu überlegen, was ist für die Zukunft sinnvoll, wo bin ich mein eigener Herr, wo kann ich mir meine Lebensträume und Wünsche erfüllen. Und ich habe das dann natürlich richtig durchdacht.
Was ist denn so die Herkunft von dir und deinen Eltern? Was haben die denn gemacht? Also wenn du so früh sagen kannst, ich will Zahnarzt werden, das ist ja schon irre, ne? Also die meisten Jungen sagen doch sowas wie du schon sagtest, Astronaut, Feuerwehrmann. Kleiner Fun Fact am Rande. TikTok kennen wir ja alle und in den USA sagen mittlerweile, ich glaube von den Jugendlichen bis 16 Jahren wollen 82% oder 83% Influencer werden. Und in China, das ist ja ein chinesisches Produkt, TikTok, aber dieses TikTok, das wir kennen, wird dort nicht ausgespielt. Dort wird sozusagen ein Schwesterprodukt ausgespielt, das Douyin heißt. Das heißt, die nutzen den gleichen Algorithmus, aber promoten andere Inhalte. Und dort sagen 2/3 aller Jugendlichen, sie wollen Ingenieur oder Astronaut werden. Das heißt, die kriegen die ganze Zeit Lerninhalte ausgespielt und wie schön es ist, irgendwie auf die Welt zu gucken als Astronaut oder wie schön es ist, die größten Computer der Welt zu bauen und was für ein Superheld man dann ist. Und die Amerikaner kriegen was anderes ausgespielt und da haben wir dann die Influencer-Generation, hatten wir im Vorfeld ja ein bisschen drüber gesprochen. Fand ich noch ganz lustig, aber kommen wir mal zurück zu dir. Warum wusstest du es so früh? Irgendwas muss dich doch geprägt haben. Ist es ein Onkel, eine Tante? Was machen deine Eltern beruflich?
Also ich komme nicht aus einer Arztfamilie, bin der erste Arzt in der Familie. Allerdings ist natürlich die Geschichte, die meine Eltern und meine Großeltern hatten, die hat die natürlich geprägt. Und da haben sie mir mit auf den Weg gegeben, ich soll irgendwas machen, wo ich unabhängig bin, wo ich vielleicht auch unabhängig vom System immer Arbeit finde auf der ganzen Welt, selbst wenn mal Kriege oder sowas sind. Ja, also das war meinen Eltern und meinen Großeltern wichtig, dass ich also unabhängig vom System erfolgreich bin und auch einen Beruf ausübe, der auch gesellschaftlich gewissermaßen angesehen ist. Und meine Eltern haben mir auch mit auf den Weg gegeben, dass ich, wenn ich die Fähigkeiten habe, etwas in meinem Leben zu schaffen, dass ich dann aber auch die Pflicht dazu habe, etwas zu machen. Da haben wir uns natürlich dann frühzeitig immer am Tisch gesetzt und überlegt, was wäre jetzt das Sinnvollste. Ja, also meinem Vater vor allem und meiner Mutter war auch immer besonders wichtig, dass ich mal mein eigener Chef bin. Dass ich nie jemanden nach irgendetwas fragen muss, sondern dass ich meine eigene Vision umsetzen kann und meine Zukunft selbst in die Hand nehme. Das war meinen Eltern besonders wichtig. Und da haben wir uns wirklich rangesetzt und überlegt, okay, welche Berufsfelder sind da interessant und wo hat man einen sicheren Arbeitsplatz auch? Also ich sag mal, Gesundheit ist immer wichtig. Ja. Und da sind wir schnell zur Medizin gekommen. Und ich wollte aber auch nie in einer Klinik oder so arbeiten. Also irgendwo in einem Krankenhaus oder sowas. Ne? Mir war es immer wichtig, dass ich irgendwann eben selber mein Chef bin.
Ich fand den einen Punkt, den du genannt hast, unglaublich gut. Wenn du sagst, wenn man die Fähigkeit hat, dann ist das sozusagen die Verpflichtung, auch diese Fähigkeit umzusetzen und sozusagen einem positiven Nutzen zuzuführen. Das finde ich so krass. So ein wichtiger Punkt. Ich meine, welches Baujahr bist du?
87. Bin jetzt 36 Jahre alt.
Du bist ja sozusagen noch, also wirst nicht viel davon mitbekommen haben, aber du bist ja noch im System der jetzt ehemaligen DDR geboren.
Ich bin zumindest dahingehend durch meine Eltern und Großeltern, wie das so da abgelaufen ist, geprägt, ja.
Was haben deine Eltern dir von dem System erzählt? Ich meine, haben ja quasi ihr komplettes Erwachsenenleben, bis sie dich bekommen haben sie ja dort verbracht.
Im Prinzip, das Hauptsächliche, was mir meine Eltern mitgegeben haben, sie waren jahrzehntelang eingesperrt und das ist das Schlimmste, was es gibt. Und Freiheit ist eben besonders wichtig. Und das kann man eben dann ausleben, wenn man als Unternehmer tätig ist, beziehungsweise als selbstständiger Zahnarzt. Da gibt es die Möglichkeiten, da kann man sich verwirklichen. Unabhängigkeit ist ganz besonders wichtig, dass man also sein Leben selbst gestalten kann, ohne dass man noch jemanden fragen muss oder sich nach irgendwelchen Regeln da richten muss.
Also sozusagen so eine Art Cosmopolitan-Denken, dass man sagen kann, okay, wenn hier wieder was passiert, dann ziehen wir nach Frankreich, in die Schweiz oder keine Ahnung wohin, nach Jersey.
So extrem jetzt vielleicht nicht, aber schon so, dass man froh war, dass jetzt eben der Westen da ist. Ja, und dann müssen wir das auch nutzen. Ja.
Wie siehst du das jetzt mit den politischen Verwerfungen, gerade in den ostdeutschen Bundesländern? Was ist da so dein Blick drauf?
Also, es ist natürlich so, dass die allgemeine Stimmung in Deutschland und vor allem auch im Osten von Unsicherheiten geprägt ist. Na? Also, das Vertrauen in die Politik ist nicht mehr da. Das sehe ich auch. Also wir schauen sehr wenig Fernsehen, aber wenn ich doch mal den Fernseher anmache, wie sagt man so schön, die Mainstream-Medien, also es ist offensichtlich, dass da Beeinflussungen der Bevölkerung stattfinden, schon seit Jahren, Jahrzehnten würde ich sagen. Und es ist schon meiner Meinung nach erschreckend, welche Ansichten Politiker über die eigene Bevölkerung haben. Vor allem auch jetzt, ist ja nun brandaktuell, die Wahlen in Thüringen, in Sachsen und Brandenburg, was die entsprechenden Parteien oder Politiker denken, warum die Leute so oder so wählen. Es ist ganz weit weg von der Lebenswirklichkeit, meiner Meinung nach. Warum das vielleicht im Osten jetzt stärker ausgeprägt ist, ist, denke ich, so, dass natürlich die Menschen im Westen über Generationen ein bisschen Futter aufbauen konnten. Also ich sag mal, da ist der Speckmantel an Erbe einfach dicker. Die Menschen im Osten, die haben nach der Wende, mussten alles neu erschaffen, sich neu einen Lebensstandard aufbauen. Das ist jetzt mal eine Generation, die jetzt mal was geschafft haben, die jetzt vielleicht mal zur nächsten Generation dann mal was hinterlassen kann. Ne? Die sind natürlich viel feinfühliger, wenn es darum geht, dass das jetzt anfängt zu bröckeln. Ne? Und wenn ich höre, dass das Unternehmen wie VW, wenn da Werke schließen sollen, VW ist ein Unternehmen, was mal für das Wirtschaftswachstum stand, für das deutsche Wirtschaftswunder. Und jetzt schließen Werke, jetzt erzählen da Leute was von Insolvenz, jetzt wandern Unternehmen ab, jetzt brauchen Unternehmen wie Intel, die weltweit agieren, Subventionen in Milliardenhöhe, um sich in Deutschland anzusiedeln, dann läuft doch meiner Meinung nach gehörig was schief. Ja, und wenn ich es ganz weit von außen abstrakt betrachte, dann ist das für mich so. Also was für mich persönlich feststeht, ist, dass eine Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, was brauchen wir am meisten für die Themen, die aktuell sind, die wirklich uns als Menschheit weiterbringen? KI ist ja ein Riesenthema. Ja, das wird uns weiterentwickeln. Was brauchen wir da? Energie? Ja, Unmengen an Energie brauchen wir. Es gibt Wissenschaftler, die im Prinzip Evolutionsstufen von Lebewesen oder falls es das auf anderen Planeten auch gibt, die das einteilen nach deren Energiekonsum. Und was machen wir in Deutschland? Wir kappen unsere Energie. Also in einer Firma, wenn ich an meine Zahnarztpraxis denke, dann ist das, was immer vorhanden sein muss, Energie und Material. Ja, also die Ressourcen. Das weiß jeder Laie, der nichts damit zu tun hat. Der weiß das. Das muss da sein. Wenn ich da Probleme habe, dann kann der Rest nicht mehr funktionieren. Ja, und wenn uns dann unsere Politik da was anderes verkaufen will, dann finde ich das schon sehr fragwürdig, muss ich ehrlich sagen.
Was wären so deine Ansätze, um aus dieser Krise rauszukommen?
Da muss ich mich natürlich schon weit rauslehnen, weil ich ja kein Politiker bin. Und ich bin auch, also ich halte viel davon, dass Wissenschaftler, die Ahnung von diesen Themen haben, sich da natürlich Gedanken dazu machen. Ich sag mal so, wenn ich wüsste, dass wir Politiker in unserer Regierung haben, die voll und ganz für Deutschland agieren, die uns nach vorn bringen wollen. Wenn ich davon überzeugt wäre und wenn ich wüsste, dass das erfolgreiche Menschen sind, die schon was im Leben geschafft haben, die schon Werte geschaffen haben, die intelligent sind, wenn diese Menschen, wenn diese Politiker Entscheidungen treffen, und es wären Entscheidungen, die ich vielleicht nicht so treffen würde, dann könnte ich mir hinterher sagen, okay, die haben ein größeres Hintergrundwissen, die sind mehr involviert, vielleicht hätte ich in deren Position auch so entschieden. Und wenn dann hinterher die Entscheidung falsch sein sollte, was sich ja bei Entscheidungen immer im Nachhinein dann erst rausstellt, dann könnte ich damit leben. Aber aktuell bin ich nicht davon überzeugt, dass unsere Regierung die Leute im Bundestag für uns, das deutsche Volk, entscheiden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man es besser? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich denke schon, dass es einen gehörigen Politikwechsel geben muss. Also meiner Meinung nach müssen erstmal die Basics geschaffen werden. Das heißt, es müssen die Standortfaktoren, die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass wir nicht Unternehmen oder irgendwelche Entwicklungen subventionieren, sondern dass die Rahmenbedingungen, Standortfaktoren so geschaffen werden, sprich Energie ist vorhanden zu einem günstigen Preis, dass die Bürokratie, das, was man immer sagt, ja, ich glaub nicht mehr daran, dass es in Deutschland kommt, aber das müsste gehörig reduziert werden. Ja, und zwar nicht um 10 oder 20%, sondern vielleicht um 70 oder 80%. Ja, und das würde schon viel machen, wenn ich höre, dass ein Kettensägenhersteller Stiel in die Schweiz auswandert, dort seinen Mitarbeitern mehr Gehalt zahlt und aufgrund niedrigerer Bürokratieanforderungen trotzdem noch mehr Umsatz und Gewinn erwirtschaftet, dann müsste das doch jeden deutschen Politiker zu hören geben. Ne?
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen. Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Ich war vorletzte Woche am Wochenende zu einer Weiterbildung in Kieferorthopädie in Hamburg. Da saß ein netter Kollege aus Dänemark neben mir. Und die haben ja ein ganz anderes gesundheitspolitisches System dort. Also ich mache gerade das Curriculum Kieferorthopädie. Was war das Erste, was wir so mit behandelt haben? Natürlich nicht die Medizin, sondern wie erstelle ich erstmal so einen Heil- und Kostenplan? Ja. Also wo mache ich welches Kreuz, welche Zahl schreibe ich wo rein? Also das geht dann stundenlang. Da sitzt der nette Kollege Henrik, hieß der, sitzt neben mir aus Dänemark und sagt zu mir, Sandro, warum macht ihr das? Ich sage so, naja, das ist so ein Plan, damit der Patient dann was von der Krankenkasse erstattet kriegt. Guckt er zu mir rüber nach 5 Minuten und sagt, ja, aber warum? Dann meldet er sich und fragt den Dozenten. Da sagt der Dozent, wie machen Sie denn das in Dänemark? Da sagt der Henrik, ja gar nicht. Wir machen die Behandlung und dann schreibe ich eine Rechnung. Und dann sagt der Dozent, und Kostenvoranschlag und so? Ja, gibt's nicht. Wenn der Patient wissen will, wie viel es kostet, dann nimmt er einen Zettel und dann schreibt er drauf, was weiß ich, Implantat, 4000 Euro und das war's. Und wir denken schon in diesen Strukturen, in dieser Gebührenordnung, in diesen 1000 Ziffern und Komplexen, wo in meiner Praxis schon, ich weiß nicht, 4 oder 5 Mitarbeiter nur dafür da sind, diesen ganzen Verwaltungsapparat da zu bedienen, um dann vorher die Kostenpläne zu erstellen, hinterher die Abrechnung. Also wir brauchen uns doch in Deutschland nicht wundern. Ich weiß noch, als ich meine Praxis eröffnet habe, der erste Satz, da hat mich die KZV angerufen, das erste, was die mich gefragt haben, wie meine Faxnummer lautet. Das war für die wichtig. Ich habe keinen Fax. Ich kann dir eine E-Mail schreiben und ich kann auch E-Mails empfangen, aber eine Faxnummer habe ich nicht. So, und ich, das ist doch so typisch, ne? Es muss wirklich eine Kehrtwende geben. In vielen Bereichen, ja. Und vor allem, es hat sich auch bei den Menschen in der Bevölkerung der Unmut angestaut. Denn diese ganzen kleinen Gesetze, also die letzten 10, 20 Jahre, wenn gab es denn mal ein Gesetz oder eine Änderung oder vor allem in unserem Bereich in der Zahnmedizin, wo wir gesagt hätten, ja, jetzt habe ich mehr Freizeit, jetzt muss ich weniger Zettel ausfüllen, jetzt habe ich mehr Gewinn dabei. Das gibt's doch überhaupt nicht. Also man hat ja schon das Gefühl, es wäre besser, es werden gar keine Entscheidungen mehr getroffen, weil die, die getroffen werden, die sind nicht zu unserem Vorteil. Ich denke, das ist für die Bevölkerung schon inzwischen eine Zumutung, wenn man nur den Fernseher anmacht. Ja. Und dann kommen noch die Medien ARD und ZDF, die normalerweise neutral berichten sollten. Und es ist nur noch Kindergarten, ja. Wenn man da den Fernseher anmacht, also mir wird da übel. Es ist einfach so. Mir wird da übel, ja. Und das ist schlimmer als in der DDR. Und das sage ich nicht nur so, ja. Das ist so. Ja? In der DDR war das jedem klar. Und heute wird bewusst gelogen, ja. Also damit schafft man keine Demokratie, damit schafft man keinen politischen Willen in der Bevölkerung, damit schafft man keinen Fortschritt, ja. Also wenn sich da nicht zeitnah was dramatisch ändert, wird das viele negative Konsequenzen für alle haben.
Also waren jetzt viele Punkte dabei. Die Vergleiche, die gemacht werden, gerade Schweiz oder Dänemark, diese Länder haben immer einen Vorteil, würde ich meinen, da diese Länder sehr viel kleiner sind und sehr viel weniger zu verwalten haben. Die ganze Schweiz verbraucht so viel Energie wie BASF insgesamt, ja. Das heißt, das hat ungefähr den Energiebedarf von einer großen deutschen Firma, die Schweiz. Die Schweiz hat eine Wirtschaftskraft von Bayern oder Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, ja. Wir hier an der dänischen Grenze lebend, ey, in Dänemark ist natürlich alles super viel schlanker und einfacher. Aber die Dänen müssen auch nicht so viele Ausnahmen schaffen, ne? Und die Dänen müssen sich auch um ganz, ganz viele Themen überhaupt nicht kümmern, um die wir uns hier aber kümmern müssen, ja. Das heißt, die haben da einen kleinen Vorteil, aber es das heißt ja nicht, dass wir uns nicht gute Sachen abschauen können. Beispielsweise das Gesundheitssystem, nehmen wir mal Finnland, wie sie die elektronische Krankenkarte eingeführt haben. Das haben sie schon vor 10, 12 Jahren gemacht, oder vor 12 Jahren waren sie fertig und die haben ein wirklich super etabliertes System. Da denke ich auch manchmal, warum müssen wir die Software hier selber schreiben für sowas Komplexes? Wir sind doch befreundet mit diesen Ländern. Warum können wir nicht deren Software nehmen, deren Erfahrungen einkaufen und davon irgendwie zu nutzen? Aber das ist möglicherweise auch alles einfach gedacht. Aber ich glaube, dadurch, dass wir ein föderales System haben, dass wir hier in der Länderverwaltung und Bundesverwaltung, dass wir hier und Professor Bachmann, der an der Universität Notre Dame in den USA lehrt, ein Deutscher, Rudi Bachmann, der hat das mal genannt, die koordinierte Verantwortungslosigkeit und das schon seit 25 Jahren. Das heißt, wir kommen auch in unserem sozusagen geschaffenen politischen System nur sehr, sehr schwer heraus. Ja, das heißt, Bildung, Ländersache, Gesundheit, Ländersache, dann wieder irgendwas Bundessache. Und dann gibt es dann auch in diesen Reformgesetzen, geht es dann nur noch darum, nicht mal das Richtige zu tun, denn das Richtige wären schon ein paar Sachen, aber dann besteht das Land Schleswig-Holstein oder Bayern, steht drauf, ja, die Gesetze sind gut, aber bitte nicht bei uns diese Klinik schließen oder bitte nicht hier dieses machen. Aber grundsätzlich sind die gut. Und so klopfst du aufeinander ein oder die Baugesetze oder auch die Bahn. Also das, was du sagst, wo ich 100% mit dir einstimme, ist, wir haben 25 Jahre lang nicht in unsere Infrastruktur investiert, Ausrufezeichen. Ja, und da kann man noch den ganzen Tag der Deutschen Bahn sagen, dass das ein Scheißhaufen ist. Und da bin ich auch oft einer Meinung. Aber ehrlich gesagt, wenn kein Geld da ist, die ganzen Bahnhofsbrücken zu reparieren, die Drehkreuze zu machen. Und wenn du jetzt jedes Jahr eigentlich 2 oder 3 oder 4 Milliarden einstellen müsstest in den Haushalt, um die Schienen zu reparieren oder die auf den aktuellen Stand zu halten, ja, und das nicht tust, dann merkst du nach 20 Jahren, oh, wir haben 20 mal 3 Milliarden haben wir uns gespart und jetzt auf einmal haben wir nicht 60 Milliarden Schaden, was die normale Multiplikation dieser Investition wäre, sondern 100 Milliarden Schaden. Deswegen müssen jetzt 100 Milliarden repariert werden, bis es wieder läuft, ja. Und das sind so die Themen, wo ich wirklich sauer bin, auch über die derzeitige Regierung, die hat sicherlich nicht Schuld dran, dass das Schienennetz, dass das Schulsystem, dass die Kindergärten bröckeln, dass wir zu wenig Kindergärten haben, dass die Brücken einstürzen, ja. Das hat bestimmt die aktuelle Regierung nicht zu verantworten, ja. Das ist wirklich die koordinierte Verantwortungslosigkeit über 25 Jahre, dass wir einfach nicht mehr in unsere Struktur investiert haben. Das würde ich sagen, ist Problem Nummer eins. Also ich glaube, zum Beispiel Italien war am Ende. Italien macht momentan einen guten Job. Einen verdammt guten Job in vielerlei Bereichen. Ja? Deren größter Autobauer Ferrari, ne, ist ein Bruchteil, machen die Absätze oder Umsätze von Porsche, aber sind mehr wert als VW, mehr wert als Mercedes, mehr wert als BMW. Das muss man sich mal anschauen. Modemarken, italienische Modemarken, die ein Gianni Buccelli oder so, die eigentlich kein Mensch kennt, die ein Viertel des Umsatzes von Hugo Boss machen, ne, sind deutlich mehr wert als Hugo Boss. Und die UniCredit übernimmt jetzt die Commerzbank. Ja? Das heißt, wir sehen, die haben auch mit einer vollkommen überalterten Bevölkerung, mit, was ich, doppelt so viel Schulden, wie wir es haben, im gleichen Währungssystem schaffen die jetzt so ein bisschen die Kehrtwende, wo die eigentlich komplett abgeschrieben waren. Ich glaube, wir kriegen sie hin. Ja? Wir haben nämlich am wenigsten Schulden als großes Land. Ja? Wir sind in der Innovationsfähigkeit im Vergleich zu großen Ländern, also die ähnlich große wie wir, sind wir Nummer zwei. Das heißt, wir haben hervorragende Universitäten, wir haben 1 Million Programmierer in Deutschland. Ja? Die größte Programmiereranzahl nach China und USA. Also wir können es hinkriegen. Und was mir fehlt, ist so ein bisschen dieser positive Glaube daran, dass man so einen Ruck durch die Bevölkerung geht, dass man sagt, okay, wir sind doch nicht blöder als die Amerikaner, als die Chinesen, als die Franzosen. Wir kriegen es doch irgendwo hin. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, die Bürokratie, die ist wirklich sehr ermüdend. Da hast du komplett recht. Ich empfinde es als wahnsinnig anstrengend, wie wir versuchen, über noch die nächste Ausnahme eine Klammer zu ziehen oder den nächsten Sonderfall irgendwie hier noch gleichberechtigt zu behandeln. Und ich finde sehr, sehr viel Gutes, was die Regierung angestoßen hat, die aktuelle, aber einige Sachen verstehe ich überhaupt nicht, dass man sich auf Nebenkriegsschauplätze begibt wie Gendersprache oder wie andere Sachen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, denn das nährt nicht unseren Wohlstand. Wenn das ein wichtiges Thema für die ist oder für deren Wähler, sollen sie es in 10 Jahren auf die Agenda nehmen. Aber jetzt gibt es erstmal wichtigere Themen, zum Beispiel die Erneuerung unseres Militärs, zum Beispiel die Erneuerung unserer Deutschen Bahn, dass wir die Infrastruktur da im Griff haben. Und das sind einfach alle Themen, wo du halt auch politische Mehrheiten für hast. Wenn du jemand sagst, wir wollen die Infrastruktur im Griff kriegen, wir wollen die Schulen, ne, vernünftig ausstatten und die Lehrer, also den Lehrer genug Material geben, dass, ne, da wird ja, da hast du 80% Zustimmung in Deutschland, 100%, ja. Stattdessen gehen wir auf Nebenkriegsschauplätze wie das, wo du sagst, okay, mindestens 50% daneben sagen, okay, das ist scheiße, dann lasse ich das von meiner Agenda. Und ich finde, dieses verspießt drauf sein, unbedingt jedes Thema irgendwie über die Ziellinie tragen zu müssen, das ärgert mich wahnsinnig an jeder Partei, ne? An absolut jeder Partei, ja. Und wie gesagt, da kann man querbeet gehen und ich glaube, da müssen wir einfach schauen, dass Leute wie du, wie andere, wir müssen uns selber scheinbar politisch engagieren. In der Standespolitik, bei den Zahnärzten, dass wir da auf die richtigen Sachen plädieren. Wenn ich sehe, dass die Standespolitik seit Jahren als einzig gefühltes Thema macht, okay, die Fremdinvestoren müssen raus und alles andere kümmert sie nicht. Und sie laufen ja scheinbar damit keine offenen Türen ein, denn es hat sich ja da nichts getan. Da muss ich sagen, okay Jungs, wie wäre es mal mit ein paar Themen näher an der Praxis dran, die uns wirklich helfen würden. Denkt an die ganzen Frauen, die wir ausbilden. Ne? Denkt an die ganzen Praxen. Jeden Tag schließen 2 Praxen. Jeden Tag, nicht Werktag, jeden Kalendertag schließen 2 Praxen in Deutschland.
Ja, wobei dann immer das Argument kommt, dass die Politik die Rahmenbedingungen vorgibt und dass dann die KZV und so weiter nichts mehr machen können.
Aber die KZV haben es doch auch hervorragend hinbekommen. Zum Beispiel haben sie irgendwann mal hinbekommen, dass sie unseren Katalog von dem gemeinsamen Katalog getrennt haben. Das war doch eine wahnsinnige Errungenschaft, die sie halt hinbekommen haben mit der Politik.
Also Möglichkeiten müsste es ja geben.
Aus meiner Sicht gibt es da Möglichkeiten. Man muss sich die richtigen Themen aussuchen. Die Amerikaner haben Fremdinvestoren, die Franzosen haben welche. Also ganz Europa hat welche. Es ist egal wo. Überall da, wo es weniger Leute gibt, die sich selbstständig machen wollen, tauchen Fremdinvestoren auf. Was bearbeite ich denn da? Soll ich gucken, wie ich als einziges Land in Europa den Geisterfahrer spiele? Ja? Oder gehe ich da mal her und sage, okay, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir eine derartige Stärkung unserer Freiberuflichkeit hinbekommen, dass es so attraktiv ist, sich selbstständig zu machen? Ja? Dann wird sich alle anderen Probleme selber erledigen. Ein kleines Beispiel, meine Eltern sind Landwirte. Und in der Landwirtschaft hast du es, wenn du im Stall, weiß ich, 200 Kühe hast und du als Landwirt verletzt dich, bist im Krankenhaus. Was passiert dann mit den 200 Kühen? Ne? Werden die nicht mehr gefüttert? Werden die dann irgendwie freigelassen im Wald oder so? Ja? Da gibt es von der Landwirtschaftskammer gibt es sogenannte Betriebshelfer. Die werden dann gestellt, ne? Also auch das wird abgerechnet mit den Krankenkassen. Das haben die alles, da haben die ein System aufgebaut. Mein Vater hatte Nierenkrebs und musste operiert werden und fiel im Betrieb 6-8 Wochen. Also für Krebs, für bei harter, schwerer Arbeit ist das nicht viel, viel aus. War ein Betriebshelfer da, hat die Tiere gefüttert, alles ist weitergelaufen. Es ist ja alternativlos. Das heißt, es wurden Sachen geschaffen. Wenn ich mit meinen Gründer, Gründerinnen spreche, dann sagen sie, okay, wenn ich schwanger werde, was passiert da? Ne? Wenn ich mich verletze, was passiert da? Das heißt, solche Sachen für sich selber zu organisieren, vielleicht auch erstmal in kleineren Umkreis. Wärst du, Sandro, wärst du bereit, im Jahr den Betrag X zu zahlen, dass so eine Kasse aufgebaut wird, wo solche Leute gehalten werden? Und natürlich werden die dann bezahlt von der Praxis. Die sollen es ja nicht umsonst in der Praxis machen. Wenn du ausfällst, kommt jemand rein, deine Praxis, der macht dir Wertschöpfung in deiner Praxis. Du musst den ja auch bezahlen, ne?
Ja, ja. Also wenn da ein System geschaffen wird, dann wäre das natürlich für alle zuträglich. Ja, das ist ja zum Beispiel einer der Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Weil man eben die Sicherheit, also wenn man für seine Familie sorgen muss, ja, als Einzelplayer sozusagen, das ist nicht ohne, ja. Und um die Risiken da ein bisschen aufzuteilen, habe ich eben angestellte Zahnärzte, ja.
Aber du wärst doch, wenn jetzt dieser Vorschlag käme, Sandro, du bezahlst im Jahr, keine Ahnung, x Euro da rein, damit wird dieses sozusagen diese Redundanz aufgebaut, die Redundanz wird sie irgendwann selber tragen, ne? Wärst du bereit dafür? Ja, nein, vielleicht.
Ja, da wäre ich bereit.
Natürlich. Ich bin mir 100% sicher, dass man dafür bereit wäre. Und diese Sachen kann man schaffen.
Vor allem die meisten, die heute Abschlüsse machen, das sind ja Frauen. Für die wäre es ja gerade zuträglich.
Natürlich. Und ganz ehrlich, es hilft auch dir, es hilft auch jeden anderen, wenn sich da mehr Leute oder wenn sie es wieder ein bisschen, also bei der Versorgungssicherheit, wenn nicht, überleg mal, wie es bei den Bäckereien ist. Bei den Bäckereien haben sich, seit 2017 hat sich dann, ich glaube, ein Drittel der Bäckereien hat sich verabschiedet, ne? Das wird in den nächsten Jahren nochmal ein Drittel sein. Irgendwann sagst du auch, okay, ich fahre jetzt auch keine 40 Kilometer für ein Brötchen holen, dann backe ich mir irgendwas auf. Das heißt, es ist ja, nur wenn man in der Bevölkerung präsent ist, hat man ja auch irgendwie eine Lobby. Und wenn es dann nachher nur noch 2 große Zahnzentren in deiner Gegend gibt, dann ist es für dich als, wenn man so ein kleiner, selbstständiger Zahnarzt, auch nicht mehr die Idealvorstellung. Das heißt, es ist für alles besser. Und das sind so Sachen, wo ich denke, da muss man sich engagieren, du bist jung, da muss man sich, glaube ich, kann man, glaube ich, auch in unserem Bereich sich engagieren und was bewegen.
Mhm, denke ich auch, aber auch da in der Standespolitik, da müssen sich auch ein paar Sachen ändern.
Ja, aber die werden sich nicht ändern, wenn du ein Durchschnittsalter der Zahnärzte hast, die 60 sind, das sind ja über 50, die wählen halt ihre Buddies rein und ich will da gar nicht schlecht sein, die engagieren sich auch, das ist tolles Engagement. Es verstehe ich doch auch, ja. Die sind doch mehr gebiased auf ihre eigenen Probleme, die sie jetzt mit 55, 60, 62 haben und nicht mit dem Problem, die jetzt eine 30-jährige Zahnärztin in Leipzig hat. Ja? Und auch hier wähle die Standesvertreter, die dich tatsächlich vertreten, die auch ungefähr in deiner Alterskohorte sind, nämlich dann werden sie an der einen oder anderen Stelle mit deinen Problemen konfrontiert sein.
Also ich muss mal sagen, seit ich mich privat gemacht habe, auch was Standespolitik betrifft, es gab immer nur Widerstände. Also die Strukturen, gerade hier bei uns, also auch sehr, sehr schwierig. Wenn man da bestimmte Themen anspricht, wenn das im Kleinen ist, in der Kreisstellenversammlung, da sind einfach auch gerade bei älteren Kollegen Ansichten vorhanden, die ich zum Teil gar nicht mehr nachvollziehen kann, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also das typische Thema ist der Notdienst, das ist der Fachkräftemangel, das sind solche Sachen, da greift eins ins andere. Also aus meiner Sicht brauchen wir uns in der Zahnmedizin nicht wundern, wenn wir keine oder wenn viele Praxen, ich habe zum Glück kein Problem damit, aber viele Praxen stehen ja vor dem großen Problem, dass sie keine Mitarbeiter oder nur noch wenige oder schlechte Mitarbeiter finden, ja, weil die letzten 10 Jahre auch nicht ausgebildet wurde, ne? Hier in unserem Bereich zum Teil Gehälter bezahlt werden, ja, würde ich als ZFH auch nicht arbeiten in der Praxis. Es ist einfach so, die Zeiten ändern sich, ne? Und das große Problem, was ich hier auch bei uns im Gebiet sehe, viele Praxen, die jetzt gerade momentan hier existieren, die wurden alle natürlich nach der Wende gegründet. Das heißt, die Zahnärzte, die sind aus den Polikliniken gekommen. Da musste man natürlich den Patienten keine Leistung verkaufen. Da hat man einfach seine Arbeit gemacht. Dann kam plötzlich die Wende. Da haben die Kollegen, die hatten da sicherlich, die standen vor einer riesigen Herausforderung und mussten sich jetzt plötzlich privat machen, waren auf sich selbst gestellt, ein völlig anderes System und hatten natürlich keine Ahnung davon, was bedeutet Investition, wie hoch ist eine Investition und. Na, mit vielen Problemen hatten die zu kämpfen, haben dann kleine Praxen gegründet und so sind auch Praxen entstanden, die natürlich über die Jahre, wo das Thema beispielsweise Zuzahlung kein großes Thema war, weil man das nicht kannte, weil man nicht mit dem Patienten diskutieren wollte, weil man sich nicht als Verkäufer fühlen wollte. Dann kam natürlich, das ist jetzt meine Einschätzung, meine persönliche, dann fehlt es natürlich auch an Innovationskraft. Also wenn ich nicht ein bestimmtes Polster habe, eine bestimmte Liquidität, kann ich natürlich auch nicht in die Zukunft investieren. Die Kollegen, man sagt ja so leicht, der Zahnarzt ist selbstständig. Also ich habe mal gelernt, ich beschäftige mich viel mit Betriebswirtschaft und mit Unternehmensführung. Und es gibt ja drei Typen von Personen im Unternehmen. Das ist einmal der Unternehmer selbst, das ist der Manager und das ist die Fachkraft. Und am Anfang der Selbstständigkeit vereint natürlich der Zahnarzt als Chef diese drei Persönlichkeiten auch in sich. Er ist derjenige, der die Löcher da bohrt. Er ist die Fachkraft, er ist der Manager, also der, der das Personal ein bisschen einteilt. Und er ist theoretisch, müsste er auch der sein, der die Vision fürs Unternehmen hat. Ja? Aber für diese Aufgabe bleibt ja nie Zeit. Und die meisten Kollegen, gerade die Älteren, sind alle im Hamsterrad gefangen, schrubben die Amalgamfüllungen, haben nie in die Praxen großartig investiert. Normalerweise ist die Aufgabe des Unternehmers eben nicht, die Löcher zu bohren, sondern das Unternehmen von außen so zu gestalten, dass es irgendwann mal jemand mit Freude abkauft. Und das gibt es nicht. Es wurde jetzt die letzten 20, 30 Jahre nur minimal investiert und die Praxen sind zum Großteil eben nicht mehr veräußerbar. Für einen Patientenstamm, den zu übernehmen, gibt es keinen Grund mehr. Es gibt immer weniger, die die Selbstständigkeit wollen, weil die Risiken höher sind, weil die Investitionssummen viel größer sind. Und aus diesem Mix kommt jetzt natürlich die ganze Welle. Die Praxisinhaber, die werden ihre Praxen nicht los. Die sind frustriert, weil sie keinen Nachfolger finden. Ist aber zum großen Teil, muss aus meiner Sicht, selbst verschuldet, weil es keinen Grund gibt, diese Praxen zu übernehmen. Und da kommt natürlich kein Nachwuchs her. Und warum soll der jetzt aufs Land? Also wir hier in Weißenfels, das ist eine kleine Stadt, also keine Großstadt. Wir haben hier noch Leipzig in der Nähe. Aber wer hier nicht einen familiären Background hat, so wie ich, wer hier sozialisiert ist, wer vielleicht hier in der Nähe studiert hat, warum soll der zu uns hier kommen? Hier kommt niemand. Ja? Und das wird ein großes Problem, was von der Politik auch, da sehe ich momentan noch keine Lösungsansätze. Überhaupt keine. Also hier gibt es zum Beispiel von der KZV ein Programm, das finde ich ja bemerkenswert. Wenn man es nicht schafft, mit seinem Abi-Durchschnitt an einer deutschen Universität zu studieren, dann kann man auch im Ausland bis zum Abi-Schnitt von 2,4 oder so, kann man doch im Ausland studieren. Das wird von der KZV Sachsen-Anhalt gefördert, wenn man sich dann verpflichtet, in Sachsen-Anhalt irgendwann zu arbeiten. Also das ist für mich ein völliger Witz. Da habe ich noch von der KZV einen großen Brief bekommen. Da waren 5 Poster drin, wo dann so eine Werbung dafür war, die sollte ich mir in die Praxis hängen. Da habe ich mir schon das erste Mal gedacht, mein Gott, Leute, also erstens hänge ich keine Poster mit einem Klebestreifen an meine Praxis, ja. Die wissen wohl nicht, wie es bei mir aussieht. Bei mir liegt jeder Füller-Kuli parallel zur Wand, so wie das sein muss. Da ist nirgendwo ein Zettel, da ist nirgendwo was gekragelt. Bei mir sieht die Rezeption picobello so aus, wie die am Abend aufgeräumt ist.
100%. Das macht gar keinen Sinn, da irgendwas hinzukleben. Aber insgesamt finde ich diesen Ansatz, das war ja auch damals in der Poliklinik oder in der ehemaligen DDR so, das war einer, ich glaube, den hat mir Romy Ermel mal im Podcast erzählt, den fand ich übrigens super, den Ansatz, dass wenn jemand in Deutschland die freie Bildung an der Universität bekommt, und das Zahnmedizinstudium ist eins der teuersten Studiengänge, es gibt 32 zahnmedizinische Fakultäten, 31 sind kostenlos in Deutschland, und so ein Zahnmedizinstudium rechnet man ungefähr so bei bist bei 80.000 Euro pro Jahr, ja? Also, wenn du All-In nimmst, ja? Das heißt, dass man danach sagt, im Rahmen dieses Geistes ist ja wahrscheinlich diese Regelung erschaffen, wenn die das im Ausland bezahlen, dass du dich dann für eine gewisse Zeit in strukturschwachen Gebieten niederlässt, als sozusagen als Rückzahlung dafür, das finde ich eigentlich Fair Game. Und ich finde auch, warum sollte die Lidl-Kassiererin und der Bauarbeiter irgendjemand das Studium mitfinanzieren von den Steuergeldern, wenn die nachher nicht zur Versorgungssicherheit irgendwie dahin zugezogen werden?
Den Gedanken von dir, den teile ich. Allerdings haben wir hier in Deutschland Universitäten. Wenn wir es hier in Deutschland nicht schaffen, unsere eigenen Zahnärzte auszubilden, dann liegt dort der Fehler.
Eine Neugründung ist teurer als eine Übernahme. Sicherlich hast du auch schon mal gehört, dass eine Neugründung viel teurer ist als eine Praxisübernahme. Ist das tatsächlich so? Bedenke dabei, dass in Deutschland jede Praxis im Durchschnitt nur 3,3 Behandlungszimmer hat. Und nun stellt sich die Frage, wie viele Neugründungen du kennst, die mit 3 Behandlungszimmern geplant und gegründet wurden. Vermutlich keine oder nur wenige. Gehen wir davon aus, dass eine Neugründung im Durchschnitt mit 5 Behandlungszimmern geplant und eingerichtet wird. Dann muss man für eine valide Vergleichbarkeit auch die Kosten einer Praxisübernahme auf 5 Zimmer hochrechnen. Und dann wirst du sehen, dass die Kosten gar nicht mehr so weit auseinander liegen. Bezieht man dann noch Folgeinvestitionen ein, die man bei einer Praxisübernahme möglicherweise erst in den weiteren 2 bis 3 Jahren tätigen wird, so kommt man absolut in den Bereich der Kosten der Neugründung. Die wichtigste Frage, die du dich stellen solltest, ist nicht etwa, ob du besser eine Praxisübernahme oder eine Neugründung vollziehst, sondern wo du am besten dein Konzept umsetzen kannst und wo du möglichst kompromisslos deinen Plan verwirklichen kannst. Vordergründig birgt eine Praxisübernahme weniger Risiken als eine Neugründung, dafür wirst du aber sicherlich mehr Kompromisse eingehen müssen.
Du möchtest ein eigenes Team führen und fragst dich, was eine gute Führungspersönlichkeit ausmacht? Hier 3 Tipps für dich. Erstens, gewinne das Team für deine Vision. Zuallererst musst du selbst von deinem Traum überzeugt sein. Dann musst du deine Kraft auf deine MitarbeiterInnen übertragen, damit sie freiwillig und ohne Druck alles für die Praxis geben. Dafür braucht ihr ein gemeinsames Warum sowie Klarheit und Gleichheit als Basis für ein vertrauensvolles Miteinander. Zweitens, reflektiere dich als Führungspersönlichkeit. Hinterfrage dich regelmäßig selbst. Was ist dein Warum? Warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Kommuniziere die Antworten auf diese Fragen klar an dein Team und überprüfe deinen Führungsstil. Hilfst du anderen dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten? Oder beschränkst du sie vielleicht in ihren Möglichkeiten? Gleichheit fängt immer bei dir als Führungskraft an. Drittens, gib regelmäßig Feedback. Gehe immer wieder mit deinen MitarbeiterInnen ins Gespräch und teile ihnen mit, wenn etwas nicht so gut gelaufen ist. Aber vor allem auch, wenn etwas besonders gut gelaufen ist. Achte dabei auf eine wertschätzende Kommunikation und suche nicht nach einem oder einer Schuldigen für mögliche Pannen. Du möchtest mehr erfahren? Entdecke spannende Veranstaltungen, Checklisten und vieles mehr in den Shownotes.
Wir haben hier jedes Jahr mehr Studenten. Das heißt, wir wachsen von den reinen Köpfen der Studienzahlen. Das heißt, die Universitäten machen schon mehr. Könnten vielleicht noch mehr machen, aber eigentlich wachsen wir von den Leuten, die hier kommen. Das sind mehr. Die Zahlen gehen hoch.
Genau. Jetzt ist der Ansatz der KZV, es kommt zu wenig hier aufs Land in Sachsen-Anhalt, also versuchen wir noch mehr auszubilden. Okay, die schaffen es nicht über den NC rein, also schicken wir sie an eine ausländische Universität, mit der machen wir eine Kooperation, dann müssen sie sich verpflichten. Also die wollen einfach mehr Zahnärzte produzieren und denken so, dass sie dann die Probleme hier lösen. Das ist wieder aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz. Wenn die Rahmenbedingungen hier auf dem Land so wären, dass es sich lohnen würde, dann bräuchte niemand irgendwas unterstützen. Dann würden die Leute von alleine kommen.
Ich glaube, wir suchen immer zu sehr nach der Einlösung. Ich glaube, dass du so gut wie kein komplexeres Problem mit einer Maßnahme erschlägst.
Ich sag dir mal eins, gib dir mal ein Beispiel.
Okay, sag du das Beispiel und dann vollende ich mal meinen Satz oder meinen Gedanken.
Okay, sorry, aber das Beispiel muss ich bringen. So, stell dir vor, du hast in deiner Praxis, du brauchst eine Mitarbeiterin, die dich in der Implantologie unterstützt, die dir jede OP perfekt vorbereiten kann. Die muss noch 3 Sprachen sprechen, die muss Vollzeit arbeiten gehen und die muss auch, wenn du am Wochenende einen High-End-Patienten hast, den du da behandeln willst, wo sich das lohnt, muss die immer abrufbereit sein. So, ich sage dir, wenn die richtige Nummer beim Bruttogehalt steht, dann findest du diesen Menschen. Den gibt es. Den gibt es. Und wenn der von, was weiß ich, von München oder sonst woher angefahren kommt, den gibt es. Das heißt, diese Rahmenbedingungen, das ist meine Sicht, die stimmen in der Zahnmedizin zurzeit nicht mehr. Weiteres kurzes Beispiel. Ich habe meine Praxis komplett von null aufgegründet. Das heißt, ich hatte auch im Jahre 2017 im Prinzip nichts auf dem Konto, nichts. Ich musste mir ein Grundstück suchen, das musste ich finanzieren, die Praxis darauf bauen und. Mit momentan 4 Behandlungszimmern, wir erweitern das noch nächstes Jahr, das ist alles jetzt gerade im Bau. Wenn ich mir zusammenrechne, was ich für eine Kostenstruktur habe in meiner Praxis, das kann ich mit den BEMA-Leistungen, könnte ich das nie abdecken. Also wenn ich eine Kassenzahnmedizin machen würde, so wie das von der Politik suggeriert wird und von den Krankenkassen, da könnte ich nach 2 Monaten die Gehälter nicht mehr bezahlen, könnte ich Insolvenz anmelden. Also ich brauche die Privatleistungen, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Und selbst die, also wir wissen ja, unsere GOZ ist von 1980 irgendwas. Diese Faktoren, die wir da haben, das ist alles ein Witz. Das ist alles ein Witz. Wir können die Leute nicht so finanzieren. Also es muss doch so sein, dass wenn ich ein Unternehmen gründe, dass ich da so viel Power hinten dran habe, dass ich sage, das wird auf jeden Fall gelingen. Wenn ich mir vorstelle, in der Zahnmedizin müssen wir unseren Patienten, müssen wir nicht erklären, warum sie zu uns kommen sollen. Jeder weiß, dass wenn er Zahnschmerzen hat, geht er zum Zahnarzt. Wie soll es dann erst sein bei jungen Unternehmern, die irgendein Start-up gründen in Deutschland? Die müssen erstmal ihr Produkt, was sie gerade entwickeln oder entwickelt haben, das müssen die erstmal über Marketing den Menschen verkaufen, warum sie das kaufen sollen. Also in Deutschland haben wir aus meiner Sicht ein extremes Problem, gerade in diesen Gründungssituationen. Wenn ich nicht familiär gebunden wäre und ich wäre eine Fachkraft von was weiß ich wo und könnte mir aussuchen, in welchem Land ich mich niederlasse, na dann wäre es nicht Deutschland. Und deshalb sind diese ganzen Doktoreien, die wir da machen, mit diesen, wir müssen da mehr Studenten und dann sagen wir denen, wir verpflichten die dorthin, also das ist für mich alles am Grundproblem vorbei, muss ich ehrlich sagen.
Okay, also erstmal vielen Dank, da möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube erstmal, dass, und das war mein Gedankengang, ein komplexes Problem kannst du nicht mit, das sind ja populistische Ideen von komischen Menschen, wenn man ein komplexes Problem mit einem Hammer erschlägt. Ne? Die Bahn ist unpünktlich, der Chef muss rausgeschmissen werden. Ja? Der Verkehrsminister ist scheiße. Ne? Gut, ne? Das haben wir in den letzten 30 Jahren erlebt, sowas, das hilft nicht. Ne? Das hat keiner besser gemacht. So, und ich denke, wir bilden in Deutschland durch das Numerus Clausus System, dadurch, dass die Mädchen in jüngeren Jahren ein etwas weiterentwickeltes Gehirn haben, man ist da so ein bisschen knapp über ein Jahr weiter als die Jungs, hast du bei den Mädchen immer einen besseren NC. Und abgewichen sind davon Universitäten wie Greifswald ein bisschen, wie Witten ein bisschen, aber die meisten sind in diesem NC-System verhaftet. Und du hast eigentlich heutzutage kaum noch als Abiturient, als fertiger Abiturient noch eine Chance, wenn du schlechter als 1,2, 1,3 bist, in Zahnmedizin zu studieren. Ich habe mein Abi damals mit 1,4 gemacht. Ich hatte null Chance hierzu. Ich müsste erstmal Wartesemester irgendwie so machen und ich war schon in fast jedem Fach bei gefühlt 14 oder 15 Punkten, ja. Oder nur bei, also wie gesagt, bei ein, zwei Sachen, wo ich wirklich gar keinen Bock hatte. Aber das hat dazu geführt, dass es nur so war. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hätte ich dann Zahnmedizin studieren wollen und hätte ich keine reichen Eltern gehabt, wäre dieses Angebot hervorragend gewesen. Und dann hätte ich mich gerne verpflichtet, in Weißenfeld oder im Vogtland oder irgendwo zu arbeiten, weil ich das nur fair finde. Und ich fände es auch jetzt fair, wenn der Staat etwas bezahlt, dann hat er auch meines Erachtens ein gewisses Recht, da zu sagen, okay, wir haben dein Studium kapitalisiert für sich persönlich, jetzt können wir vielleicht, ne, wie so ein Jahr oder 2 Jahre in einem strukturschwachen Gebiet, wie das System war damals in der DDR meines Erachtens sehr fair und sehr gut. Ne, das war eins, ne, man ist ja nicht alles immer schwarz-weiß, nicht alles scheiße. Und ich glaube, wir kriegen dieses komplexe Problem nicht ganz weg, denn das Problem per se ist, dass wir hier in Deutschland jedes Jahr mehr Zahnmediziner ausbilden. Das heißt, wir haben eigentlich per Kopf kein Problem an der Menge der Zahnmediziner. Nur die Lebensarbeitszeit einer Frau ist natürlich, also natürlich im ureigensten Sinne des Wortes natürlich, geringer wie die eines Mannes. Ja? Und solange wir keine Roboter bauen und denen einen Uterus einsetzen, wird das wahrscheinlich auch nochmal erstmal so sein. weil die halt natürlich das Kind bekommen und ihre Wochenbetten haben. Und ist doch vollkommen klar. Und das muss man respektieren in dieser Gesamtrechnung. Insofern finde ich diese Idee eigentlich zumindest mal ein Schritt in eine kreative, richtige Richtung gedacht. Ne? Du kannst ja, und jetzt wird's komplex, du kannst keine, du kleingeschrieben, man kann politisch keine Universität zwingen, eine neue dentale Fakultät aufzumachen. Das geht nicht, ne? Wie willst du das machen? Und auf der anderen Seite, und da kommt jetzt dein letzter Punkt hin, ich finde zum Beispiel eine adverse Verteilung der Honorare fände ich fair. Wenn man zu wenig im Land hat, dann fände ich es fair, auch den gegebenen Gesundheitsrahmen nutzen. Man muss ja immer sagen, wenn wir jetzt Geld drucken könnten und es einfach reinschmeißen könnten, dann können wir jedes Problem zupflastern, ne? Sind wir uns ja einig. Haben wir genug Geld, ist es scheißegal, dann pusten wir es in alle Richtungen raus und dann sind alle Probleme theoretisch gelöst. Aber unter dem gegebenen Mitteleinsatz wäre es meines Erachtens viel fairer zu sagen, hier in diesen ländlichen Regionen, und wir definieren sie, und dass der Staat ländliche Regionen definieren kann, das haben wir ja festgestellt. Die können ja definieren, was ist eine Kleinstadt, Großstadt, was ist Land und so weiter. Und hier in diesen Regionen haben wir scheinbar eine Versorgungsschwäche. Dann lege ich doch mal hier 20% oder 30% auf die Abrechnungsposition drauf. Und ich gehe dann dort, wo ich eine Überversorgung habe, Berlin, München, Hamburg, ja, da gehe ich vielleicht doch mal 5% oder 6% runter oder 3-4% runter. Das könnte ja vielleicht ein Ansatz sein. Ich weiß, also das gäbe viel Protest und das wäre vielleicht auch, also Sonderfälle habe ich jetzt nicht zu Ende gedacht. Ne? Und sicherlich gibt es genug Argumente, die gegen das eine oder andere sprechen. Aber dass wir aus unserem System mehr Geld rausholen können und rausschütten können, das halte ich für unmöglich. Wir haben im ersten Halbjahr in der Krankenkasse wieder ein Minus von 2,2 Milliarden verursacht. Auf das Gesamtjahr laufen wir 4,5 Milliarden Minus hinaus. Wir haben eine geriatrische Bevölkerung, die mit Liebe die Rente mit 63 nimmt. Rentner sind sozusagen auf Basis, weil die Rente weniger ist als deren Lohn, sind geringere Beitragszahler in die Kassen und sind auf der anderen Seite höhere Empfänger, Nettoempfänger aus diesen Kassen. Das heißt, dieses System ist nicht gebaut für eine Bevölkerung, die zu wenig Kinder produziert hat über viele Jahrzehnte und sozusagen ihre Überlebenszeit nochmal um 15, 20 Jahre erweitert hat. Das ist das Grundproblem in unserem System. Das hat kein Politiker kaputt gemacht. Das ist einfach bessere medizinische Versorgung und wir haben alle keinen Bock auf Kinder im Großen und Ganzen und haben zu wenig gemacht. Und das ist nicht unser Problem. Das Problem gibt es noch tausendmal mehr in Südkorea. Gibt es tausendmal mehr in Japan und noch in Italien. Das heißt, die vergleichbaren Nationen mit uns, die haben das alle noch viel mehr. Mit diesen Sachen müssen wir uns hier auseinandersetzen und hier müssen wir Lösungen hinbekommen. Auf der großen Ebene, auf der kleinen Ebene. Wie gesagt, wenn nicht mehr im Gesundheitsfonds irgendwie reingezahlt werden kann. Und auch die Schuldenbremse, die ist ja relativ strikt. Ich halte sie ehrlich gesagt für nicht richtig, aber auf der einen Seite ist sie schon ganz gut. Denn das Gesundheitssystem, das wären konsumtive Ausgaben, die sieht unser Haushalt eh nicht vor. Das heißt, das, was direkt verkonsumiert wird, das geht gar nicht. Und das, was investiert wird, zum Beispiel neues Bahnnetz, neue Brücken, neue Schulen, das kann man noch irgendwie im Haushalt unterbringen. Das ist ein gutes Prinzip, denn der Politiker neigt zum Konsum und auch nicht zur Haushaltsdisziplin bei solchen Themen. Also das alles mal zusammengefasst, sind ja auch so ein bisschen die Rahmenbedingungen oder der Rahmen, in den man sich bewegen muss. Und dein letzter Punkt. Ich persönlich würde da widersprechen. Ich glaube, du sagtest, wenn man ungebunden wäre, würde man sich hier selbstständig niederlassen. Da gebe ich dir jetzt mal ein Beispiel. Eigentlich hast du zwei Glücksräder. Das erste Glücksrad ist, da drehst du dran und dann kommt raus, ich bin schwarz, weiß, gelb, die Ethnik kommt raus. Das erste, was du drehst. Ne? Das zweite, was du drehst, ist vielleicht noch Männlein und Weiblein. Das dritte, was du drehst, ist das Land. Und wenn du diese zwei oder drei Räder hintereinander drehst, glaube ich, gibt es neben der Schweiz, Deutschland, vielleicht Dänemark und ein paar kleinen Länder, gibt es vielleicht fünf Länder, wo man sagen will, okay, wenn das alles per Zufall ist, dann gibt es eigentlich nicht viel mehr Länder als die drei, wo ich wirklich leben möchte. Das muss man der Fairweise dazugeben. Dass wir in Deutschland weniger Gründungen haben, liegt einfach daran, dass wir einen brutal starken Mittelstand haben. Weißt du, was das Land ist in der Welt, was die meisten Gründungen hat pro Kopf? Angola. Und da kommen noch ein paar andere afrikanische Städte. Da gibt es keine Arbeitgeber. Da gibt es quasi keine Chance, außer zu gründen. Und hier kannst du halt als vernünftiger Ingenieur fängst du für 100.000 Euro bei Bosch an. Ne? Auch das wird es vielleicht hier in einer gewissen schumpeterischen Neuschöpfung, wird es hier auch Industrieverdrängung geben und was Neues wird entstehen. Aber das hat es in anderen Ländern auch gegeben. Die große Industrie in den USA, die jetzt in Deutschland noch große Automobilindustrie, die ist in den USA schon in den 80er, Anfang der 90er Jahre zerstört worden. Das ist der Rust Belt, das ist Detroit, das sind die großen Autobauer. Dann kam die große Dienstleistungsindustrie, die großen Banken der Welt sind dann alle entstanden, die großen Beratungsfirmen sind alle entstanden. Diese ganz große Dienstleistungsindustrie ist ja auch amerikanisch geprägt und die zergeht so ein bisschen und dann kam die technologische Punkt. Das heißt, wir haben eher meines Erachtens ein Problem, auch durch sehr ausgeprägten Lobbyismus, dass wir viel zu sehr an alten Industrien festhalten und nicht diese Neuschöpfung zulassen. Das heißt, das Erste, was den Politikern angefallen ist in der, ich weiß nicht, Corona-Krise oder kurz davor, als sie Automobilhersteller geschnüfft haben, war eine Abwrackprämie reinzuballern. Ne? Einfach dieses Konsumverhalten wieder anzurühren. Es zergehen Industrien und es erschaffen sich neue. Und wenn man zu sehr und zu lange eine sich sozusagen verändernde Industrie zupumpt, können wir ja mal bei Galeria Kaufhof sehen. 3 Pleiten haben wir bezahlt und dann ist Benko immer noch abgehauen mit der Kohle, so sinngemäß. Und noch ganz, ganz viele andere, dann glaube ich, wissen wir ungefähr, wo unsere Probleme sind. Also Sandro, ich finde, das ist genial, dass du gegründet hast 2017 und dass du auch sehr viel Kritik siehst. Du kommst aus einem System oder bist geprägt durch deine Eltern, durch ein System, was du nie wieder haben willst. Du hast einen großen Freiheitsdrang, das hört und sieht man. Und ich finde es Weltklasse, dass du dich niedergelassen hast. Und eigentlich kann man es ja nur jedem empfehlen, sich auch niederzulassen. Oder was ist so dein Take? Wenn du jetzt sagst, so nochmal in 1-2 Minuten zusammenfassen, was sind so die wichtigsten Sachen, die dich in deiner Niederlassung erfreut haben? Also um was mit was Positivem abzuschließen.
Also man hat natürlich die große Unabhängigkeit, viele Möglichkeiten, Gestaltungsspielraum. Es ist eine unternehmerische Herausforderung. Also bei mir ist das so, die Praxis, die läuft jetzt seit Anfang 2018. Das sind jetzt auch schon einige Jahre und jetzt erweitern wir, nicht weil wir das irgendwie müssten, sondern weil es uns auch Freude bereitet, weil das einfach ein Lebensprojekt ist. Das Schönste für mich persönlich ist tatsächlich, dass ich von außen Strukturen schaffen kann und sehe dann, wie meine Mitarbeiter funktionieren. Das heißt, ich sehe, okay, da kommt der Patient, der wird an der Rezeption empfangen. Die Mitarbeiter, die führen den rein, machen die Anamnese, der wird durchbehandelt und am Ende habe ich eine Struktur geschaffen, sodass ich einem Menschen helfen kann, an den ich selber gar keine Hand angelegt habe. Also mit so einem Projekt kann man natürlich viel, viel mehr erreichen, als wenn man selber in seiner kleinen Bastelbude da was macht. Ja, also und das bringt mir die größte Zufriedenheit, wenn ich dann Patienten sehe, die da wirklich glücklich sind und die meine Angestellten, Zahnärzte, das Team und alle in diesem gesamten komplexen Workflow da behandelt haben. Das ist eine große Freude für mich. Also wie du siehst, ich habe die Woche Urlaub mal und ich beschäftige mich auch jetzt wieder mit Zahnmedizin. Ne? Aber auch das bringt mir Freude. Also und dass man auch drüber reden kann, dass man Dinge sich in seinem Kopf erdenken kann. Wie mache ich das? Wie investiere ich? Ja, also dass ich die Welt gestalte, weil wir haben alle nur ein Leben. Ne? Also für mich würde es nicht in Frage kommen, irgendwas Vorgefertigtes, Vorgesetztes zu machen, wo ich Ja und Amen sagen muss, das widerstrebt meiner Natur völlig. Also falls jemand vorhat, neu zu gründen, ich hätte da auch 1-2 kleine Ratschläge. Ich bin jetzt noch nicht so alt, dass ich viele Ratschläge machen könnte, aber ich glaube, ich habe schon auch inzwischen viel für mein Alter erreicht und ich kann auch einen Tipp geben. Also was ich sagen will, falls es jemand hört, die wichtigen Entscheidungen im Leben, die wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben, ob man sich zum Beispiel niederlässt oder viele andere Entscheidungen im Leben, die sind ja immer deshalb wichtig, weil man die wahrscheinlich im Leben das erste Mal trifft. Wenn man sie schon 10-mal getroffen hätte, solche Entscheidungen, dann wären sie nicht so wichtig, dann ist es irgendwas Einfaches. Und diese wichtigen Entscheidungen, weil die eben nur einmal, 1-2 Mal im Leben getroffen werden, die sind so bedeutend, weil man vorher nicht weiß, wie es ausgeht. Es sind da bestimmt die ganz jungen Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, na ja, soll ich das jetzt machen? Was ist, wenn es schief geht? Man muss im Leben die Entscheidungen treffen. Hinterher ist man immer schlauer. Und alle großen Dinge, die auf dieser Welt geschaffen wurden, da hat irgendwann jemand sich mal dafür entschieden, das zu machen. es wäre fatal, wenn man sich an seinen Fehlentscheidungen misst. Ich will nicht mal sagen Fehlern, die man vielleicht im Leben macht, weil ich habe es bei mir immer so gehalten, dass ich mein Bestes gebe in jedem, was ich tue, dass ich es bis zum Schluss durchziehe. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann kann ich auch damit leben. Und das ist vielleicht auch der Punkt, den du gesagt hast in Deutschland. Das ist was Positives in Deutschland. Normalerweise hat man ja nicht viel zu verlieren. Was soll man groß verlieren? Ja. Und tatsächlich, ganz am Anfang, da habe ich gedacht, oh je, für die vielen Millionen in so eine Unternehmung und jetzt muss ich da, also ich habe abends, ich glaube, es war um 11 oder um 12, mitten in der Nacht, habe ich so einen Aktenordner, musste ich da ausfüllen, die Finanzierung durch die Bank, ja, und habe mir das nochmal 5 Minuten vorher nochmal durchgelesen, in der Hoffnung, dass ich irgendwas, was da drin steht, verstehe. Ja. Am Ende habe ich mir dann gedacht, ja, je größer das ist, desto mehr Leute haben auch ein Interesse dran, dass das funktioniert. Ja. Und es hat auch alles sehr gut funktioniert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man im Leben auch Dinge einfach tut. Ja, wenn man keine Entscheidung trifft, dann treffen sie andere für einen.
Das stimmt. Sandro, in dem Sinne, ich danke dir herzlich, dass du heute mein Gast warst. Wir führen diese Unterhaltung fort im Küste und Kiez Podcast. Ich lade dich nochmal separat ein. Wir schreiben darüber und legen nochmal 2, 3 Themen in 15 Minuten tiefer. Finde das wahnsinnig spannend und ja, ich danke dir für deine Zeit in deinem Urlaub und wünsche dir weiterhin ein gutes Händchen. Und ihr hört von Dr. Sandro Strössner auch auf dem anderen Kanal. Vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Hinterlasst doch eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat, mal so eine kleine Diskussion. Ich glaube, das war wahnsinnig wichtig. Danke, Sandro. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.